Corona, Krieg, Krise. In die meisten Magazine und Zeitungen muss man in den vergangenen Jahren ein Loch hineinbohren, um beim Hineinsehen überhaupt noch etwas Neues zu erfahren. Der Wortjournalist Thilo Gräser gibt Auskunft darüber, warum der deutsche Blätterwald so öde geworden ist. Bei Apolut im Gespräch, herzlich willkommen.
Im Gespräch.
Thilo Gräser, Printjournalist in der Bundesrepublik Deutschland der Gegenwart. Print bedeutet das gedruckte Wort. Was hat Sie daran gereizt, diesen Beruf des Printjournalisten zu ergreifen?
Ich wollte, als ich irgendwann mich gefragt habe, was ich machen will, später, wenn ich groß bin, immer was mit Papier und Buchstaben machen. Und irgendwann entdeckte ich durch Zufall in den 70er Jahren die Fernsehserie Lou Grant, wo es um einen Lokaljournalisten der Washington Post ging, der aber lokal gearbeitet hat und wo so gezeigt worden ist, wie so ein Journalist arbeitet. Das habe ich gesehen, auch in der DDR konnte man ja CDF schauen, ich bin in der DDR groß geworden und seitdem wollte ich Journalist werden. Und seitdem wollte ich auch quasi Papierjournalist werden. Ich wollte schreiben, ich wollte nicht Fernsehen machen, ich wollte nicht Radio machen. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe es in Ausbildung teilweise kennengelernt, aber ich habe seitdem immer nur für Zeitung gearbeitet oder dann für Online-Medien, wo ich ja auch geschrieben habe.
Was war Ihre erste Zeitung? Also Kontakt als Jugendlicher, als Kind, als Jugendlicher? War das quasi der Comic oder das Sportmagazin oder die Junge Welt, damals der auflagenstärkste Zeitung in der DDR?
Also, es gibt ein Bild von mir, da bin ich vielleicht 10 Jahre alt, sitze in einem Zug mit meinen Eltern und lese das DDR-Comic, das es immer noch gibt, Mosaik. Und das Mosaik war nicht nur einfach ein Comic, sondern hat auch sehr viel Wissen vermittelt. Und das hat mich damals schon fasziniert. Und das ist so das, was ich konkret in Erinnerung habe. Aber im Prinzip hat mich dann immer alles Gedruckte interessiert. Und ich habe auch mal in der Endzeit der DDR als Briefträger gearbeitet und habe mir da immer angeguckt, was ich da ausgetragen habe. Wir haben nicht nur Post ausgetragen, wir haben auch die Zeitung ausgetragen. Und hat mich immer interessiert, was es alles so gibt. Und in der DDR war die Auswahl relativ klein. Aber es gab doch ein paar Sachen, die man sonst so nicht kannte. Und die habe ich dann als Briefträger kennengelernt und habe mir immer angeschaut, bevor ich es in den Briefkasten eingeworfen habe, habe ich mir angeschaut, was ich da austrage.
Und dann sind Sie, Herr Gräser, an die Universität Leipzig gegangen und haben Journalistik studiert, dann ab 1990. Wie war es an diesem Journalistikseminar in dieser Fakultät, nachdem der Staat, der diese Fakultät aufgebaut hatte, eigentlich gerade eben zu Ende gegangen war?
Ja. Also dazu gehört, dass ich in der DDR dann diesen Traumberufwunsch nicht verfolgt habe, weil klar war, dass in der DDR es freien Journalismus nicht gibt oder den selbstständigen, unabhängigen Journalismus nicht gibt, sodass ich das damals gar nicht verfolgt habe. Dazu gehört auch, dass ich von dem Schicksal eines Menschen erfahren habe, den ich später auch kennenlernen konnte persönlich, der in den 50er Jahren als junger Journalist einem SED-Funktionär gesagt hat, dass er nicht sich vorschreiben lässt, was er zu schreiben hat. Und dafür auch im Gefängnis landete, in Bautzen war. Das hat er mir dann selber bestätigt, als ich ihn in den 90er Jahren kennenlernte. Und diese Sachen haben mich davon abgehalten, in der DDR dieses Ziel zu verfolgen. Dann wurde alles anders. Die sogenannte Wende kam, die Grenzen wurden aufgemacht und auch die Ausbildung in Leipzig veränderte sich. Man konnte sich damals dann auch frei bewerben. In der DDR war das dann immer so, man wurde von einem Verlag oder Sender delegiert zum Studium nach Leipzig. Und das musste nun nicht mehr sein. Ich konnte mich frei bewerben mit Eignungsprüfungen, mit Arbeitsproben, mit Eignungsgespräch. Das habe ich absolviert 1990 und konnte dann 1990 das studieren, was eigentlich immer mein Traumberuf war. Und ich habe auch ganz gezielt Leipzig ausgesucht, weil ich bin in der DDR groß geworden. Es war für mich vertrautes Gebiet. Ich bin nicht nach Dortmund gegangen oder auch nicht nach München, wo es nach meiner Kenntnis auch die Ausbildung zur Diplomjournalistik gab. Und ich bin auch deshalb nach Leipzig gegangen, weil ich wusste, dort ist eine wirklich sehr gute Mischung. Bis heute finde ich die sehr gut, die Mischung aus praktischer und theoretischer Ausbildung. Also ich habe von Philosophie über Staatsrecht, Filmtheorie, über bis hin zu Stilistik, Kameratraining, Mikrofontraining, die ganze breite Mischung von theoretischer und praktischer Ausbildung durchlaufen. Und das war das sehr Gute an Leipzig. Und das Spannende war dann auch ab 1990, diese Mischung zu erleben aus Lehrkräften, die noch aus der DDR kamen, die die ganzen Überprüfungen überstanden hatten, und den Professoren, Doktoren, die dann aus der alten Bundesrepublik kamen und dort sich dann in der Universität breit gemacht haben. Und bevor sich das dann alles neu sortierte, war das eine ziemlich gute Mischung, mit der Folge auch, dass jedes Semester wurde die Studienordnung geändert. Genau, und das war eine sehr gute Mischung, eine sehr gute Zeit dort in Leipzig gerade.
Und nun liegen 3 Jahrzehnte als Wortjournalist, wie es gewerkschaftlich heißt, als Wortjournalist hinter Ihnen. Eine Zeit, in der gesagt wurde, na, Print sei irgendwie auf dem absteigenden Ast, bald würden wir alle nur noch auf Bildschirme starren. Und trotzdem ist es noch immer so, wenn wir etwa an Bahnhofskiosken hineingehen und in die Auslage schauen, gibt es eine unglaubliche Breite an Magazinen, Wochenzeitungen, Tageszeitungen, Publikationen, auch sozusagen Periodika, Magazinen, die sozusagen wissenschaftlicher Art. Und was macht das mit Ihnen, wenn Sie zum Beispiel heute hier angereist sind und dann in einen Bahnhofskiosk schauen?
Zuerst will ich noch kurz darauf eingehen, geht das gedruckte Wort unter. Also wahrscheinlich stimmen diese Untergangsszenarien nie, egal welches neue kommunikative Medium auftaucht, welche neue Technologie auftaucht. Es wird dazu führen, dass der bisherige dominante Platzhirsch, was die Medienform angeht, nicht mehr der Platzhirsch ist. Es wird ein neues Nebeneinander, ein neues Miteinander geben, aber es wird nie das bisherige ganz verschwinden. Insofern wird es den Untergang des gedruckten Wortes nicht geben. Beispiel ist ja auch die Bibel. Also bis heute gilt dieser Satz, es steht geschrieben als Beleg dafür, dass etwas stimmt, ja, weil das eben in der Bibel zum Beispiel steht, und da sagt man dann, es steht geschrieben, und insofern wird das gedruckte Wort nicht verschwinden.
Also die Autorität des gedruckten Wortes, der gedruckten Zeitung ist nach wie vor wirksam. Druck, also Print wirkt, war ja auch mal eine sehr bekannte Kampagne der Druckwirtschaft und des Printjournalismus und deren Verbände. Der Bahnhofskiosk, welche Magazine, Zeitungen sehen Sie dort?
Das Angebot ist groß und vielfältig. Mhm. Es ist groß und bunt. Es ist aber festzustellen, dass viele Nischenprodukte, würde man sagen, viele hobbyorientierte Zeitschriften, viele hobbyorientierte Magazine, viele Boulevardmagazine, die den Menschen Inhalte anbieten, wo ich es immer erstaunlich finde, was Menschen alles so interessiert, weil es würde ja nichts geben, wenn es nicht jemand kaufen würde, wenn nicht ein Interesse dafür da wäre, eine Nachfrage. Und was mich natürlich interessiert, ich gucke immer in den Kulturbereich, in den politischen Bereich, in den Bereich der Monatsmagazine, weil da immer mal wieder interessante Sachen zu finden sind von Magazinen, die es schon lange gibt, aber immer mal wieder taucht auch etwas Neues auf.
Dann gibt es Modellbahner-Magazine, Musikermagazine, Geo soll gerade eingestellt werden, kennen viele, also die grünen Hefte in der Auslage. Und jetzt haben Sie im vergangenen Jahr für ein Magazin gearbeitet namens Vierte oder Vier. Und worauf bezog sich dieses Magazin? Was war der Anlass, dieses Magazin zu gründen und in Ihrem Fall als Chefredakteur zu leiten?
Ja. Das Magazin Vier oder Vierte ist ein gutes Beispiel, dass in einem Zeitungskiosk auch immer wieder was Neues zu entdecken ist. Und zwar war ich im Sommer 21 in Erfurt, wo ich regelmäßig hinfahre, beziehungsweise nach Thüringen. Ich muss in Erfurt umsteigen, habe immer eine gewisse Zeit und gehe dort immer in den Bahnhofskiosk und schaue mich dort um, was es gibt. Ich weiß, wonach ich suche. Manchmal lasse ich mich auch überraschen. Und als ich dann dort bezahlen wollte im Juni 21, sah ich auf dem Kassentresen an einem Aufsteller das Magazin 4 mit Sucharit Bhakti vorne drauf auf dem Titel und dachte, aha, was ist denn das? Und war elektrisiert. Ich war nicht nur elektrisiert, dass Sucharit Bhakti da auf dem Titel ist, weil 21 war ja schon zur Persona non grata erklärt worden von den etablierten Medien. Nicht nur das fand ich faszinierend, sondern auch den Titel dieses Magazins, Vier, und dann klein stand drunter Die vierte Gewalt. Und dann war mir schon klar, da versucht jemand, die Rolle der Medien als gedachte vierte Gewalt in der Gesellschaft wieder neu zu beleben, oder greift das auf.
Das bezieht sich auf die Gewaltenteilung, die legislative, die judikative und die exekutive Gewalt, also Gerichte, Regierungsentitäten, also Institutionen bis hin runter zur Polizei, und legislative, die gesetzgebende Gewalt. Und sozusagen die gedachte vierte Gewalt in demokratischen Verhältnissen, zumindest in Republiken, ist die Presse, die Freiheit der Presse. Also man sagt ja auch mal Aufklärung und freie Presse, also überhaupt die Entwicklung zur Demokratie, Republik, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit sei überhaupt erst durch die freie Verbreitung des Wortes, des Journalismus, der gedruckten Zeitung und im Vorfeld dann noch des Buchdrucks zunächst mal entstanden. Also insofern erste Gewalt, zweite Gewalt, dritte Gewalt, sozusagen staatliche Gewalten. Und dann die vierte, eher weiche Gewalt der Aufklärung, des freien Journalismus, der frei betrieben werden kann. So kommt das zustande, dass man von der vierten Gewalt sprach. Und Ihr Magazin greift diesen Begriff von der vierten Gewalt auf.
Da ist ja wäre zuallererst die Frage zu diskutieren, ob es die vierte Gewalt als solche tatsächlich gibt oder ist es nicht einfach nur ein Konstrukt, ein Idealbild, wie es sein könnte. Denn Presse, Medien, so wie sie sich entwickelt haben, spätestens seit dem oder frühestens mit dem Buchdruck durch Johannes Gutenberg, waren ja nie frei, weil das hat ja immer auch mit Geld zu tun. Es hat ja auch immer damit zu tun, es muss ja produziert werden, es muss ja bezahlt werden. Und es gibt von dem Verleger und Fatz mit Gründungsherausgeber Paul Seder aus dem Jahr 1965 ja ein Zitat, wo er sagte, dass Pressefreiheit ist immer die Freiheit von 200 reichen Menschen, die ihre Meinung verbreiten können, weil sie das Geld dazu haben. Mhm. Und das hat er 1965 gesagt. Er hat von 200 Menschen gesprochen. Das dürften heute vielleicht noch 20, 30 sein, wenn man sich die Medienkonzentration anschaut und die ganzen Prozesse. Und wenn man sich auch anschaut, was ja aufgezeigt worden ist, wie Journalisten, wie führende Redakteure vernetzt sind in die Macht-Elite-Strukturen, dass auch das kann ein Aspekt sein, der dieses Idealbild der vierten Gewalt, das Idealbild der Medien in Frage stellt und deutlich machen kann, dass es nichts mit den Realitäten zu tun hat, sondern dass es ein Wunschbild ist. Der berühmte Philosoph, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der hat das ja wohl formuliert und also die Idee der vierten Gewalt, die Idee der Medien als vierte Gewalt ist ein Idealbild, was wahrscheinlich wenig mit der Realität zu tun hat. Trotzdem geht es darum, immer wieder die Medien daran zu erinnern, dass sie eine kritische Aufgabe auch haben. Sie haben die Aufgabe der Unterhaltung, das zeigt der Boulevardbereich. Sie haben die Aufgabe, die Menschen zu informieren, damit die Menschen sich aktiv an der Demokratie beteiligen können, an der Gesellschaft, an gesellschaftlichen Prozessen sich einbringen können. Und sie haben die Aufgabe, eben Politik auch durchaus kritisch zu begleiten, aber ohne sich anmaßen zu können, dass sie Politik beeinflussen können, was sie aber in der Realität wiederum tun, was aber wiederum nur was zu tun hat mit den gegenseitigen Verflechtungen.
Könnte Michel de Montaigne gewesen sein, der ja auf die strikte Gewaltenteilung bestanden hat, zumindest mal der ersten drei staatlichen Gewalten und sozusagen dann die vierte Gewalt der Pressefreiheit.
Habermas, Entschuldigung, es fällt mir ein, Jürgen Habermas,
im Zweifel Habermas.
Strukturwandel der Öffentlichkeit, der dort diese Rolle der Medien als vierte Gewalt beschrieben hat.
Und nun ist aber zumindest eine vierte Gewalt insofern praktisch auffindbar, als dass dem Gedanken nach kein Fürst, keine Kirche und im Grunde auch kein Staat und kein übergeordneter Konzernoligarch sozusagen andere Presseerzeugnisse, die Meinungsfreiheit, die Publikationsfreiheit, die Informationsfreiheit zerstören darf, also zumindest nach Grundgesetz. Es klingt auch im Menschenrecht an und das ist aber seit einiger, und das ist sozusagen hergestellt, auch wenn dann sozusagen eine sehr starke Konzern- und Machtkonzentration feststellbar ist, weltweit und in Deutschland jetzt nicht minder, als also im Vergleich zu den USA etwa, wo es vielleicht noch 2, 3 Medienkonzerne gibt, die alles regieren. Die Öffentlich-Rechtlichen sollten eigentlich mal ein Gegenmodell sein. Funktioniert das?
Nein, es funktioniert natürlich nicht. Wenn das funktionieren würde, hätten wir nicht die Situation, die wir jetzt haben. Deshalb, wenn das funktionieren würde, würden wir jetzt nicht in diesem Studio zusammensitzen und ein solches Gespräch führen. Es ist ja so, dass es wahrscheinlich nie richtig funktioniert hat, sondern eben immer nur dieses Idealbild hochgehalten wurde. Es hat was mit Machtstrukturen zu tun, es hat was mit Eigentumsstrukturen zu tun, es hat etwas damit zu tun, dass ein Medium auch immer, also das, was ich da produziere, die Informationen, die ich produziere, die ich zu den Menschen bringe, in der verschiedensten Form, in der gedruckten Form, in der gesendeten Form, muss ja erstmal bezahlt werden. Und dann ist ja die Frage, wer gibt das Geld, wer hat das Geld, um den Apparat, den ich brauche, um Nachrichten zu produzieren, um Nachrichten zu verbreiten, wer hat das? Und dann ist wieder zu erinnern an dieses Zitat von Paul Sethe von 1965, der sagt, es sind 200 Menschen, die das Geld haben, das sie überhaupt zu ermöglichen. Das ist das erste Problem. Dann das Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der in Erfahrung der faschistischen Zeit eigentlich ein Gegengewicht zu auch politischer und auch Kapital von dem Eigentum her orientierter Monopolstellung im Medienbereich, das zu verhindern, dass sowas noch passiert. Aber auch der öffentlich-rechtliche Bereich ist ja von Anfang an unter politischer Kontrolle durch den Einfluss der Parteien über, da geht es nicht nur um die Besetzung der Führungsposten in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, auch in den Rundfunkreden, in den Medienreden wird ja, bestimmen ja die Parteien, wer da teilnimmt. Ich weiß es, dass selbst bei den gesellschaftlichen Organisationen, die in den Rundfunkreden der öffentlich-rechtlichen Sender vertreten sind, da entscheiden die Parteien, welche gesellschaftliche Organisation ein Vertreter dorthin schicken kann. Der Landtag wählt dann die Vertreter für den Rundfunkrat. Und ob die dann von einem Sozialverband kommen, ob die von einer demokratischen Gruppierung kommen oder von welchen Initiativen auch immer da Menschen reingewählt werden, auch aus den Verbänden der Menschen mit Behinderung, darüber entscheiden die dann die Parteien. Und dann läuft es auch manchmal so, dass über das Ticket eines Verbandes wieder ein Parteivertreter da reinkommt in die Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, so dass der politische Einfluss auch dort von Anfang an immer gesichert wurde und gesichert wird. Und da sehen wir eben, gerade wenn ich die sogenannte Corona-Krise nehme, da sehe ich an dem, was sich auch die öffentlich-rechtlichen Medien da geleistet haben, wie sie da einfach versagt haben, was ihre Aufgabe eigentlich für die Gesellschaft angeht. Die Aufgabe, die sie haben, mindestens die Bürger zu informieren, dass die Menschen so informiert sind, dass sie dann selber aktiv an gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen können. Und das kann ich aber nur, ich kann nur aktiv und gut informiert daran teilnehmen, wenn ich gut und vielseitig informiert werde. Und dazu gibt es den Auftrag im Rundfunkstaatsvertrag, den Auftrag des Rundfunks, der beschrieben worden ist. Und wenn der aber nicht eingehalten wird und wenn die Kontrollgremien, die das einhalten, dieser Aufgabe zu beobachten haben, aber auch wieder politisch gesteuert sind, politisch beeinflusst sind, dann versagt dieses ganze Konstrukt, das ganze System, das an sich ein gutes ist, und herauskommt das, was wir alle erlebt haben.
Und nun beklagt man, viele Menschen beklagen seit Jahrzehnten, dass der Apparat strikt vermachtet sei, also von Kapitalinteressen, also Multimilliardären im Grunde beherrscht sei, ebenso von vermachteten Parteien, die im Grunde auch wieder durch Spenden etc. am Kapital, an jedem Großkapital eben dranhängen, oder eben an Partei- und Karriereinteressen. Das heißt also, diese Kritik als solche gibt es lange. Was hat sich strukturell so drastisch verändert, dass sie dann ab dem Einbruch im Grunde des Corona-Regimes in unser aller Leben und Arbeiten dann gesagt haben, ich möchte hier etwas anders machen?
Also strukturell hat sich da nichts verändert, sondern die Strukturen wurden genutzt, dann quasi in so einem Art gesellschaftlichen Höhepunkt oder in so einem Brennpunktereignis. Die wurden dann gezielt genutzt, um das, was da vorher schon da war, die Strukturen, die es da gibt. Wie gesagt, formal sind das eigentlich gute Strukturen, aber in der Realität sind sie politisch beeinflusst, politisch kontrolliert, politisch gesteuert. Und das wurde gezielt genutzt, auch in Erfahrung der Schweinegrippe 2009, 2010, wo ja die Medien dafür gesorgt haben, dass das, was da angeleiert worden ist, diese Marketingkampagne der Pharmaindustrie in sich zusammengebrochen worden ist, weil da Medien aufgeklärt haben über die Zusammenhänge, über die Interessen und so weiter. Und das wurde in Vorbereitung der Geschehnisse ab März 20 so eingeübt, so eingespielt. Es gibt ja diese ganzen Planspiele, wo auch immer aktiv Vertreter der Medien dabei waren, dass klar war, dass die führenden, meinungsführenden Medien eine andere Rolle spielen. Und das ist ja gelungen, das ist ja passiert. Also diese Frage, dass die Medien ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht werden oder ihrer gedachten Aufgabe, die beschäftigt mich schon lange und die hat mich auch schon vor Corona beschäftigt. Deshalb habe ich nie versucht, die Karriere eines Journalisten in irgendeinem etablierten Medium anzustreben, weil mir klar war, dass das so nicht funktioniert und dass auch in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung das Ideal des unabhängigen Journalismus nur ein Ideal ist, das auch wenig mit der Realität zu tun hat. Also von wegen, weil ich in der DDR ja dieses Berufsziel nie so gezielt angestrebt habe, weil da noch offensichtlicher war, dass es keine Chance hat.
Herr Gräser, Sie haben gearbeitet unter anderem für die Tageszeitung Junge Welt, für Magazine, für auch Sputnik und Russia Today und eben für das Magazin 4 zuletzt. Sicher, Verfolgungen, sozusagen Ausschluss aus dem Mainstream bis hin zu Verleumdung, Drangsal und also merkwürdigen Vorgängen im Umfeld sind also spätestens seit der Jahrtausendwende zu beobachten. Feststellbar zum Beispiel am Aufklärungsjournalisten, im Grunde einer Legende des Aufklärungsjournalismus, Ken Jebsen, Kevan Sufi Siavash, aber auch an einigen anderen. Und doch war es doch so, dass sozusagen unmittelbare Zensur in freien Medien, im Internet, aber auch in Büchern, im gedruckten Wort, in Zeitungen nicht stattfand. Also sozusagen ein eher ein vermachteter Apparat schloss aus, sortierte aus, verleumdete und sagte, nein, das dürfe nicht Teil der demokratischen, behauptetermaßen demokratischen Diskussion sein. Und doch war es da. Aber unter der Corona zeitigte sich jetzt erstmals in deren Beginn etwas anderes. Sehe ich das richtig? Also etwa die Zensur, die unmittelbare Zensur der Seite des Arztes, früheren Europaparlamentariers und der Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Wodak. Diese Seite wurde einfach ausgeschaltet. Und das ist ja nun zumindest für BRD-Verhältnisse doch einmalig neu gewesen. Sehe ich das richtig?
Das würde ich nicht unbedingt so sehen. Ich habe keine Vergleichsstudie angestellt oder ich kenne auch keine Vergleichsstudie. Aber man muss sich nur die Berufsverbotspraxis der frühen Bundesrepublik anschauen, bis in die 70er Jahre hinein, wo aus anderen politischen Gründen aber die gleichen Prozesse der Zersetzung von Persönlichkeiten und das ging stattfanden und das ging damit los, dass jemand bei einer Demo mitgelaufen ist und dann Ärger bekam, seinen Beruf als Lehrer nicht mehr ausüben durfte. Wenn jemand seine Rechte als Mitglied der demokratischen Gesellschaft nutzte und Mitglied in der DKP war und dort vielleicht noch aktiv war, dann hatte der die gleichen Folgen zu spüren, die heute jemand zu spüren bekam, wenn er sich kritisch zu den Corona-politischen Maßnahmen geäußert hat, wenn er sich geweigert hat, als Arzt die Impfpflicht durchzusetzen oder den Impfzwang. Das war ja keine offizielle Impfpflicht und die ist ja dann auch gescheitert, aber es war ein eindeutiger Impfzwang durch die ganzen anderen Maßnahmen, bis hin zu sogenanntes 2G und 3G. All die Dinge, bis hin zu dem Maskenzwang, dass Ärzte kriminalisiert wurden, weil sie ihren Patienten Maskenbefreiung ausgestellt haben. Diese Grundmethodik, Leute auszusondern, Leute zu isolieren, Leute auch gesellschaftlich kaputt zu machen mit den verschiedensten Mitteln, die gibt es schon immer und das ist wahrscheinlich auch Teil eines jeden Machtapparates, egal zu welcher Zeit von gesellschaftlicher Entwicklung, egal zu welchem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte. Das habe ich immer. Und vielleicht war das, also insofern war ich nicht so überrascht über das, was wir da alle erlebt haben, als das dann losging im März 20. Also ich war wenig überrascht. Ich war maximal verwundert, wie offen das durchgezogen wird. Und das war vielleicht für viele Menschen auch seit 1990 und wir glaubten wahrscheinlich, oder viele glaubten, nicht wir alle, aber viele glaubten wahrscheinlich, jetzt bricht ein gutes Zeitalter der Demokratie an, jetzt sind Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren, bis hin zu der Idee, dass es mal jetzt irgendwie globalen Frieden gibt, das ist aber inzwischen ein anderes Thema. Und dass viele dann doch überrascht waren, dass sich dieses politische System, das sich freiheitlich-demokratische Grundordnung nennt, mit der Basis des Grundgesetzes traut, so gegen Menschen vorzugehen, die eine andere Meinung haben.
Und in diesem Fall mit dem Unterschied, dass es nicht einige hundert oder bis knapp über 1000 DKP-Mitglieder, wie unter Willy Brandt betraf, der das quasi als Konzession
Nein,
für die
Zahlen waren größer.
Ostverständigung.
Die Zahlen waren größer. Also die Berufsverbotspraxis war verbreiteter als nur einige hundert oder tausend. Es gibt ein Buch von Rolf Gössner, die vergessenen Opfer, da geht es um die Berufsverbotspraxis in der alten Bundesrepublik. Die Zahlen waren größer. Also auch wenn wir da weitergehen würden, was die Überwachung angeht, Josef Foschebrot, ein anderer Historiker, hat ein Buch geschrieben über die Postüberwachung in der Bundesrepublik. Die Zahlen waren alle größer, als sie uns jemals wahrscheinlich bekannt geworden sind bisher.
Ja, das unmittelbare Berufsverbot betraf ja zunächst werdende Beamte und bestehende Beamte, die also aus dem Apparat, wie auch heute feststellbar, waren rausgehalten und rausgedrängt. Ja. werden sollten. Und dann natürlich allerlei negative Implikationen für Zehntausende, womöglich Hunderttausende weitere. Das Corona-Regime unterdrückte ja aber zunächst mal alle. Also über 80 Millionen Menschen in der BRD des Jahres 2020. Ausgangssperren und sozusagen ein durchweg organisiertes Lügenregime und eine unmittelbare Verleumdung und dann Verfolgung bis vor und hinter die eigene Haustür der oppositionellen Demokraten.
Ich würde das nicht so benennen als Unterdrückung der gesamten Bevölkerung, weil es gibt die alte Weisheit, unterdrückt wird immer nur der, der sich auch unterdrücken lässt, das ist das eine. Und bei der Auswertung dieser Geschehnisse seit März 2020 muss natürlich auch mal geschaut werden, wie viele Menschen haben die Maßnahmen, wo wirklich repressiv eingegriffen worden ist, wo Berufskarrieren zerstört worden sind, wo individuelle Lebensläufe zerstört worden sind, wo individuelle Schicksale zerstört worden sind. Das muss man sich anschauen, wenn es an die quantitative Beurteilung geht. Natürlich ist jeder einzelne Fall schlimm und jeder einzelne Fall muss quasi aufgeklärt werden, muss auch, wo wirklich offensichtliches Unrecht passiert ist, angeklagt werden und muss quasi wieder Gerechtigkeit hergestellt werden. Aber was die Frage der Quantität, der Zahl derjenigen, die darunter gelitten haben, was das angeht, würde ich mich nicht festlegen, weil ich kenne die Zahl nicht. Und manchmal ist es so, ich kenne das, nach dem Ende der DDR wurde viel über Strafrecht gegen DDR-Funktionäre, gegen Menschen, die irgendeine Funktion hatten in der DDR, geschrieben und auch Proteste gab es und Ähnliches. Wenn man sich die konkreten Zahlen angeht, gab es nur ganz wenige Strafverfahren und es gab noch weniger Strafverfahren, die zu einem Urteil geführt haben, wo Leute dann auch ins Gefängnis gekommen sind. Es gibt immer die bekannten Fälle von Egon Krenz und anderen ehemaligen DDR-Funktionären, die auch tatsächlich im Gefängnis gelandet sind. Und wie gesagt, jeder einzelne Fall ist schlimm und für die betreffenden Menschen ist es schlimm und das muss aufgeklärt werden. Aber man muss vorsichtig sein, wenn es um die Breite geht. Und bei den Corona-Maßnahmen, den sogenannten Corona-Maßnahmen, muss ich feststellen, dass die Mehrheit der Bevölkerung die mitgetragen hat. Warum das so ist, warum das so funktioniert hat, warum diese Idee der Mächtigen, die Gesellschaft mit Hilfe eines Virus, der Angst vor einem Virus unter Kontrolle zu bringen, warum das so gut funktioniert hat, das ist zu hinterfragen. Und da kommen wir eigentlich wieder zur Rolle der Medien in der Gesellschaft. Und da können wir auch darüber sprechen, warum zum Beispiel so ein Magazin wie Die Vier entstanden ist und warum es eine Zeit lang funktioniert hat und dann auf Dauer wahrscheinlich doch nicht so funktioniert.
Gehen wir also zurück in den Bahnhofskiosk mit also Abertausenden von unterschiedlichen Publikationen, die teils dort in großer Anzahl zu sehen sind und offenbar gekauft werden von Menschen. Wie haben Sie das unter der Corona erlebt? Also Sie sind ab März 2020 eingesperrt. Es gibt im Grunde das Verbot, überhaupt den Laden noch zu öffnen. Das betraf zum Teil auch Zeitungskioske. Und es war spürbar und wurde auch angesehen, also Print sei jetzt im Grunde vorbei. Man solle sich jetzt vor die Latüchte, also den Bildschirm setzen. Und da werde die Wahrheit verkündet, zunächst im Fernsehen und dann auch sozusagen in den erlaubten Internetkanälen. Mhm. Und dann können Sie erstmals, lässt man sie wieder raus oder sie erkämpfen sich das, machen das einfach und gehen in den Erfurter Bahnhofskiosk. Wie erleben Sie, Sie gehen zum Zeitungsständer und lesen FAZ, SZ, ja. Frankfurter Rundschau, Taz, Junge Welt und was erzählen die Ihnen in dieser Zeit?
Ich muss dazu sagen, dass ich mich nicht habe einsperren lassen. Dabei hat mir auch mein Beruf geholfen als Journalist. Journalisten zählten zu den Ausnahme. Berufsgruppen, die sich auch relativ frei bewegen durften, das habe ich ausgenutzt. Damals habe ich noch bei Sputnik gearbeitet und ich bin auch immer täglich zur Redaktion gefahren. Ich bin auch die Straße entlang gegangen und so weiter und so fort. Ich habe mich nicht einsperren lassen. Ja. Das Problem war natürlich, wenn ich mal eine Zeitung kaufen wollte, die Zeitungskioske waren zu, die Bahnhöfe waren ja zu, die Einkaufspassagen waren zu. Ich habe das in Steglitz, wo die Redaktion von Sputnik News saß, erlebt und bin dort zwei, dreimal wirklich fasziniert durch dieses Einkaufszentrum Schloss Steglitz gegangen und das war alles zu, es war alles dicht. Ja. Man konnte sich trotzdem informieren, man konnte sich auch kritisch informieren. Es gab KenFM damals, es gibt Medien, ich weiß es gar nicht, Rubicon von den Online-Medien. Und dann gibt es ja den demokratischen Widerstand, der bei den ersten Demos aufgetaucht ist, den Sie ja mitgegründet haben mit Henrik Sodenkamp und ins Leben gerufen haben. Ich habe das miterlebt am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Auch die ersten Ausgaben und habe dann mit großem Interesse verfolgt, dass daraus eine Wochenzeitung entstanden ist, die es bis heute gibt. Und was ich bewundernswert finde und auch also unterstützenswert, was jetzt so die Leser angeht, weil es eine gute Informationsmöglichkeit ist und eine Möglichkeit. Und das ist ein Beispiel, was Sie da geleistet haben, ist ja ein Beispiel dafür, dass es Möglichkeiten immer gibt, andere Wege zu finden, die Menschen trotzdem zu informieren. Und bei der Absatz des demokratischen Widerstandes bei den Demos hat er gezeigt, es gibt ein Bedürfnis danach. Und als dann die Kioske wieder aufgemacht haben, ja klar, habe ich mich dann umgeschaut. Ich habe auch mitgekriegt, die Tageszeitung Die Welt ist ja so ein Beispiel von den etablierten Medien, die tatsächlich angefangen hat, kritisch zu berichten, die auch Fragen gestellt hat und auch mal andere Sichten zu Wort kommen ließ und so weiter und so fort. Also da gab es, oder von den Monatsblättern, Tichys Einblick, Cicero, das sind so etablierte Medien, die sich dann doch auch getraut haben, mal eine andere Meinung zu vertreten und die gezeigt haben, dass es möglich ist. Und dabei, bei dieser Suche nach eben Medien, die mich interessieren, habe ich ihm damals im Juni 21 das Magazin 4 im Erfurter Hauptbahnhof entdeckt.
Zunächst noch, wie erklären Sie sich aber diese ja de facto auffindbare Gleichschaltung, die auch übrigens die Tageszeitung Die Welt und deren Wochenendausgabe Welt am Sonntag betraf? Also fast durchweg im Jahre 2020. Das änderte sich dann erst, also weit, aber doch ein ganzes Stück nach Jahreswechsel 21, wenn ich sagen darf. Und dann war das durchaus achtbar, was dort auch. Aber 2020 hat zunächst mal der Nukleus einer Gleichschaltungs sozusagen ja, in Konsequenz einer de facto Gleichschaltung auf die vollständige Übernahme dieses Narrativs, man kann auch sagen, dieser Narretei des also lebensgefährlichen Virus. Wie mich interessiert dieser Moment. Sie gehen an den berühmten Zeitungskiosk und dann gehen Sie mal durch. Was hat die FAZ gemacht in dieser Zeit?
Na, auch das ist ja eigentlich vom Prinzip her nichts Neues. Michael Mayn hat das ja zum Beispiel in seinen Büchern auch beschrieben, in seinen Beiträgen, die er dazu verfasst hat. Das, was wir als massive Gleichschaltung in der Corona-Zeit erlebt haben, ist ein Prozess, den gab es vorher schon. Dieses Durchsetzen von, wie es immer so schön heißt, Narrativen, von einem Narrativ bei bestimmten Themen, außenpolitischen Themen. Russland war schon immer irgendwie, als wenn alle sich gegen Russland verschworen haben und so weiter. Als wenn alle voneinander abschreiben. Und das sind so Effekte, die haben verschiedene Ursachen. Die haben die Ursache der Medienkonzentration, dass es immer weniger Redaktion gibt, dass es immer weniger Geld gibt, dass immer schneller voneinander abgeschrieben wird. Dann habe ich den Effekt der sogenannten Leitmedien, wenn Spiegel was berichtet, wenn die Zeit was berichtet und dpa als Nachrichtenagentur sowieso. Wenn die etwas vorgeben, schreiben die meisten ab. Dann hat das was mit den Arbeitsweisen in den Redaktionen zu tun. Es ist immer weniger Zeit zur Eigenrecherche, also wird immer schneller abgeschrieben. Und wenn der Spiegel etwas berichtet, das sind alles...
Sicher, aber gibt es nicht den Moment, in dem Quantität in eine neue Qualität umschlägt? Nehmen wir nämlich zum Beispiel mal, Sie nannten es ja vorher, sozusagen der sogenannte Blockgegensatz. Und sicherlich, also 90% der BRD-Medien, auch der Freien, haben sich also darauf eingelassen, per se gegen die DDR und die Sowjetunion anzuschreiben und das auch entsprechend zu rahmen und da auch nicht viel hineinzulassen, geschweige denn mal also O-Töne groß reinzuholen, die Gegenseite anzuhören. Das fand nicht statt. Aber doch war es möglich für die sogenannte vierte Gewalt, etwa das Magazin Konkret und viele andere in westdeutsche Medien in der Zeit zu veröffentlichen und also ausnehmend DDR-freundliche oder zumindest sehr verständigungsfreundliche Artikel zu schreiben und das im Grunde zum Prinzip zu erheben. Das scheint mir jetzt doch strukturell ein anderer Vorgang zu sein. Und sogar, im Grunde, und wo siedeln wir das jetzt an? Also 9/11 wäre ein solcher Moment, wo offenbar schon eine andere Qualität dann einsetzt. Aber ich erinnere mich an Stockhausen etc., das berühmte Zitat, also schon wenige Wochen danach und so weiter. Das hatte dann schon entsprechende Verfemungskritik. Konsequenzen. Aber doch, Matthias Bröckers etwa konnte in der Zeit dann doch kritische Töne anschlagen und wurde nicht unmittelbar sozusagen als vollkommen furchtbarer Mensch gerahmt und geradezu denunziert in der Art und Weise, wie es Heinrich Böll ja etwa in der mit dem Katharina Blum Buch dann ja auch anklingen ließ. Also solche Sachen sind geschehen, sicher, aber die Qualität ist doch ganz deutlich umgeschlagen unter der Corona. Oder sehe ich das so falsch, weil ich doch noch ein bisschen an diese BRD geglaubt hatte und ihre Öffentlichkeit?
Na, vielleicht würde ich jetzt mal provokativ sagen, das Problem ist, an so etwas wie dieses Konstrukt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu glauben, das ist ein Problem. Und auch an dieses Idealbild der vierten Gewalt zu glauben. Glauben halte ich immer für ein Problem. Ich bin immer für Wissen oder ich weiß etwas oder ich weiß es nicht. Das ist so meine Sicht dazu, weil nichts ist natürlich so ideal. Natürlich ist nichts so ideal. Auch die gesellschaftliche Realität der Bundesrepublik ist nicht so ideal, wie es im Grundgesetz eigentlich von den Grundlagen her beschrieben worden ist. Das ist immer das. Und wie gesagt, die Grundprozesse haben aus verschiedenen Faktoren heraus sind schon immer ähnlich und haben sich in dieser Corona-Krise so massiv deshalb gezeigt. Ich kann es nur vermuten, warum das so funktioniert hat. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hat und es wird nicht so gewesen sein, soweit das auch bekannt ist, dass es ein zentrales Organ gab, eine zentrale Behörde, die eine Information durchgegeben hat, wie es im Dritten Reich war, wie es zum Teil in der DDR auch war. Es gab eine Behörde, es gab eine Institution, die hat vorgegeben, was gemeldet werden soll. Sondern
das RKI.
Das war nicht die Behörde, die gesagt hat, ihr müsst jetzt das so melden. Das war die Behörde, die mit dem Anspruch der wissenschaftlichen Arbeit gesagt hat, das ist die Situation. Und da ist dann die Frage, warum die Journalisten in der Mehrheit und gerade die der etablierten Medien das so übernommen haben. Warum haben sie dieses Argument der wissenschaftlichen Autorität des RKI, warum wurde das nicht hinterfragt? Warum haben die das einfach so übernommen? Das RKI war aber nicht, ist nicht die Behörde, die den Journalisten sagen kann, das müsst ihr jetzt schreiben, auch wenn es dieses Zitat von Wieler gibt, wer hier irgendwie die offiziellen Erklärungen oder die offiziellen Erklärungen dürfen nicht mehr in Frage gestellt werden. Das gibt aber nicht den Mechanismus, den es im Dritten Reich gab und auch in der DDR gab, dass eine Behörde den Medien vorschreiben kann, was sie zu. So. Die Frage ist, warum haben Journalisten das mitgemacht?
Sind Schriftführer eingesetzt worden in der Zeit des Homeoffices, also sozusagen in Anführungs- also metaphorisch gesagt, so habe ich es im eigenen Betrieb erlebt. Es gab Homeoffice, die Redakteure, ja. Ressortchefs etc. mussten zu Hause bleiben, konnten quasi das eigene Team auch nicht mehr persönlich kontaktieren, sozusagen Flurfunk war nicht mehr möglich. Es gab nur noch die digitale Kommunikation und ein Top-Down von oben herab Ansagen aus einem ganz kleinen Kreis einer zusammengeschalteten und noch im Haus in der Redaktion befindlichen in der Friedrichstraße Chefredaktion.
Das gibt's schon immer. Also auch vorher war es so, wenn ich als Journalist irgendwo arbeiten wollte, wenn ich mich zum Beispiel nach meinem Studium irgendwo hätte bewerben wollen, von der Bild bis zur FAZ, auch Junge Welt, und mir war doch immer klar, dass ich dort nicht völlig das machen kann in meiner gedachten Freiheit, was ich will, sondern dass ich der Herausgeber bestimmt die Linie. Das gilt immer. Dann ist der Chefredakteur da. Dann hängt es immer von den Persönlichkeiten der Chefredakteure ab, wie stark die alleine arbeiten und durchsetzen, was sie für richtig und falsch halten, oder wie das im kollegialen Austausch, in der Diskussion passiert, im demokratischen Austausch. Und deshalb gibt es ja dann so Modelle wie die Genossenschaft. Junge Welt ist eine Genossenschaft, die Taz ist eine Genossenschaft.
Und haben nicht funktioniert.
Die lange Zeit versucht haben, dieses Modell auch in der täglichen Praxis umzusetzen und auch in der Arbeit. Das ist ja dann die Frage, warum es in der Zeit der Corona-Krise nicht funktioniert hat. Und ich glaube nicht, dass es ich habe keinen Beleg dafür, dass es da eine zentrale Institution gab der Steuerung, sondern es läuft über das, was über einen Mechanismus, der immer funktioniert, auch unter Zensur. Ich muss gar nicht alles vorgeben, sondern über das Einverständnis derjenigen, der Journalisten in dem Fall, mit dem, was mir vorgegeben wird, was als offizielle Einschätzung zum Beispiel der Gefährlichkeit eines Virus gesagt wird. Wenn ein Drosten erklärt, das ist ein gefährliches Virus und wenn wir nichts tun, dann gibt es 1 Million Tote. Das hat Drosten gesagt, das hat Wieler gesagt, das hat der Karl Lauterbach gesagt. Wenn so jemand das sagt mit dieser Autorität und dann sitzt ein Journalist, der ja auch immer abgleichen muss, mir sagt irgendeine Autorität in irgendeinem Fachgebiet etwas und ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Dann ist die Frage, wie viel Zeit habe ich zu recherchieren, ob die Aussage eines Experten stimmt oder nicht. Da ist dann die Frage, wird der Journalist seiner Aufgabe gerecht, wenn er aber per se über Erziehung, über Ausbildung darauf getrimmt ist, dass Experten Recht haben, dass das Modell der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sowieso richtig ist. Und wenn jetzt die Regierung einschätzt, das gibt eine Notlage für die gesamte Gesellschaft, dann, wenn derjenige, der diesen Beruf des Journalisten ausübt, nicht von sich aus Zweifel an dem hat, was ihm die Autoritäten erzählen, dann wird er das nicht hinterfragen. Und das hat funktioniert. Und das hat so geschickt funktioniert, nicht nur bei den einzelnen Menschen, die sich in der Masse leider freiwillig diesen Maßnahmen untergeordnet haben. Das hat auch bei den Journalisten funktioniert. Aber nicht, weil jemand sagte, du musst das jetzt so machen. Das kommt immer dazu. Also ein Journalist, der seinem Chefredakteur sagt, ich schreibe das nicht, was du mir jetzt sagst, was ich schreiben soll. Oder wenn ich einen Beitrag schreibe und der Chefredakteur sagt, das nimmst du da aber raus oder das schreibst du noch rein. Und wenn ich dann als Journalist sage, das mache ich nicht, das mache ich dreimal und dann bin ich aber meinen Posten los. Ich habe das erlebt lange vor der Corona-Krise. Also diesen Prozess gibt's immer. Und in dieser Corona-Krise, durch diese Panikmache, durch diese gezielte Angstschürung, die da entstanden ist, haben auch bei den Journalisten meiner Meinung nach Prozesse gewirkt, die bei normalen Menschen, also bei anderen Menschen, bei einfachen Menschen, bei den Medienkonsumenten genauso gewirkt haben. Und deshalb hat das so massiv in der Breite auch in den Medien gewirkt. Nicht unbedingt, weil das vorgegeben worden ist, weil wenn sich so viele Journalisten dem verweigert hätten, wenn die Widerstand geleistet hätten in der Form, dass sie ihre normale Arbeit gemacht hätten, wären die Chefredakteure, die Herausgabe, die hätten gar nicht so viele Journalisten entlassen können, wie sie hätten entlassen müssen, wenn die Journalisten ihrer Aufgabe gerecht geworden wären. Das Ding mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zeigt es. So viele Pflegekräfte haben gesagt, ich mache das nicht mit, dass dann in einigen Bundesländern diese Impfpflicht ausgesetzt worden ist, weil sie gemerkt haben, da können wir ja gar nicht mehr das Gesundheitswesen aufrechterhalten. Mhm. Wenn die Journalisten das so nicht mitgemacht hätten, wäre das sicher in den Medien auch anders gelaufen.
Nehmen wir die Nachrichtenindustrie der Spiegel aus Hamburg. Erklärt das einzig und allein, dass der Spiegel, einstmal genannt Flaggschiff der Demokratie, dass die Nachrichtenindustrie der Spiegel also bestochen wurde, nachweislich, von der Gates-Stiftung mit allein im Jahr 2020 1,2 Millionen Euro und dann eben weiteren Margen im Jahr 2021. Ist das wirklich der einzige Grund, warum die Chefredakteure den Ressortleiterinnen etc. das nicht mehr sozusagen das verboten hat, die also nicht zu umgehenden Zweifel und Demonstrationen im ganzen Land schon im März, April, Mai 2020 überhaupt irgendwie einigermaßen sachlich aufzugreifen. Professor Bakhti, den Sie nannten, aufzugreifen, Wodak und Jette, Professor John Ioannidis und tausende weiter Wissenschaftler, Ärzte weltweit. Da muss es ja ein Imperativ, eine Art Befehl gegeben haben, denn also auch der, ich sag mal, durchschnittlichste Journalist greift das natürlich auf. Es gibt sozusagen, das ist ja das Interessante, was gerade geschieht. Alle haben damit zu tun. Warum folge ich diesem Tierarzt Wieler und dessen Worten? Also geradezu fanatisch. Also es widerspricht ja allem, was man als Journalist jemals gelernt hat. Ist das das Geld?
Nein, da wäre die eine Frage, was haben die Journalisten, die heute in der Redaktion arbeiten, gelernt? Da wäre die Frage zu stellen, der Qualität der Journalistenausbildung. Und ich habe da so meine Zweifel, ob die Journalistenausbildung in der heutigen Bundesrepublik auch im Vergleich zu dem, was ich nach 1990 kennenlernen durfte, den Anforderungen gerecht wird. Das ist der erste Punkt. Dann komme ich wieder zu den Arbeitsweisen in den Redaktionen, die immer mehr verdichtet wird, wie das so schön heißt, und so weiter und so fort, wo Journalisten gar nicht dazu kommen, wirklich zu recherchieren, sondern unter dem Druck Ergebnisse zu bringen, rausschicken müssen. Auch im audiovisuellen Bereich ist es so, die Beiträge werden immer kürzer und. Also es sind innere Mechanismen, die eine Rolle spielen. Und so sehr ich meinen Berufsstand kritisiere für sein Versagen in der Corona-Krise, so sehr ich die Medien kritisiere, gerade die etablierten Medien, auch die öffentlich-rechtlichen, für ihr Versagen in der Corona-Krise, weil sie eben eigentlich die Aufgabe der Aufklärung gehabt haben, so wenig glaube ich aber daran, dass da irgendjemand einen Befehl gehabt haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, einen Befehl gegeben hat, eine bestimmte Linie durchzusetzen, sondern ich denke, das hat etwas damit zu tun, was der Kommunikationswissenschaftler Uwe Krüger im außenpolitischen Bereich mal nachgewiesen hat, die Verflechtung der führenden Medienspitzen, der führenden Redaktionsspitzen, aha, mit den Elitenetzwerken. Das hat was damit zu tun. Und auch dort gibt es keine Befehle, sondern es läuft über den Faktor des Dazugehörens, des Zusammengehörens, aha, des Sich-Kennens, des Sich-Verstehens, mhm, und die Dinge auch gemeinsam sehen. Und ich kann Ihnen sagen, selbst die Zensur in der DDR musste gar nicht dauernd von oben durchgesetzt werden, ja, sondern es lief über die Auswahl des Personals. Wer darf Journalist, aha, werden? Wer darf schreiben? Mhm. Es lief darüber hinaus, zum einen waren die Menschen, die dann als Journalisten gearbeitet haben, einverstanden mit dem, was politisch gewollt war. Wenn die SED etwas vorgegeben hat, eine politische Parole, ein politisches Ziel, dann waren die Journalisten in der Regel, waren ja meistens Parteizeitungen, auch damit einverstanden und hatten gar keine Zweifel daran, dass das vielleicht nicht richtig ist. Bis hin zu
weil das zum Beispiel aus Moskau kommt?
Und das nein, nicht weil das aus Moskau kommt, sondern weil es in der DDR dieses Einverständnis gab mit der Grundidee des Sozialismus, mit der Grundidee des sozialistischen Staates, und den stellte man nicht in Frage. Ja. Das ist das Problem. Also ich habe mich in meiner Diplomarbeit mit den Fragen dieser Zensur beschäftigt, bezogen auf einen begrenzten Raum, den Bezirk Leipzig in der zweiten Hälfte der Existenz der DDR, und habe mit vielen Journalisten und auch Funktionären der damaligen Zeit, die da eine Rolle spielten, gesprochen. Und am Ende kam raus, es gab keine zentrale Zensur. Es war eine Zensur in den Köpfen. Es war eine Zensur über die Auswahl der Menschen, die in den Medien gearbeitet haben. Und wenn jemand Zweifel hatte, funktionierte die innere Schere, die Schere im Kopf. Mhm. So wie heute, dann stelle ich mir eben die Frage, okay, ich sehe das jetzt zwar anders und ich müsste etwas anderes machen, aber ich würde meine Existenz verlieren, ich würde meinen Lebensstandard verlieren, ich würde nicht mehr so viel Geld verdienen oder ich würde ganz und gar meine Tätigkeit verlieren und stände dann vorm Nichts. Und die Fragen stellen sich oder haben sich sicher viele Journalisten auch in der Corona-Krise gestellt, und viele haben sie leider so beantwortet, dass sie gesagt haben, da ist mir mein Lebensstandard wichtiger, den ich mir erarbeitet habe, da ist mir, aha, mein Gehalt, was ich habe, wichtiger, und das geht ja auch mal wieder vorbei, das bleibt ja keine Dauergeschichte. Aha. Und ich meine, es ist ja keine Dauergeschichte geblieben.
Weil dann der Krieg, sozusagen die Ausweitung des Krieges auf dem Territorium der Ukraine, also hin zu einem Stellvertreterkrieg stattfand, oder weil die Demokratiebewegung in Deutschland wirklich diese Erfolge gezeitigt hat. Und dann ja auch zum Beispiel den Spritzenzwang tatsächlich am 17. April 2022 abwehren konnte.
Ob das ein Erfolg der Protestbewegung war, weiß ich nicht. Das würde ich auch nicht, ich würde das mit Sicherheit so nicht behaupten. Sondern das, was die sich da geleistet haben, die eigenen Grundlagen der Gesellschaft, ja, das Grundgesetz mit Füßen zu treten, ja, das war klar.
Und das Menschenrecht.
Das war klar, dass das nicht auf Dauer so durchzuziehen ist, ja, wenn ich nicht tatsächlich einen realen Feind den Menschen präsentiere, der nicht von der Tür der Menschen weicht. Und dieses Virus, wie auch immer es auftauchte, woher es auftauchte, jeder Virologe sagt, dass ein Virus, das auftaucht, sich entwickelt hat, anfangs vielleicht in einer gewissen Gefährlichkeit sich zeigt, aber dann immer ungefährlicher wird, weil es sich an seinen Wirt anpasst. Das hat Christian Drosten ganz am Anfang in den ersten Wochen des Jahres 2020 ja selber erklärt. Und schon allein deshalb konnte diese Bedrohung des Virus in der Corona-Zeit nicht auf Dauer aufrechterhalten werden. Entweder findet man eine neue Bedrohung, so wie nach dem Ende des Kommunismus für die westliche Gesellschaft eine neue Bedrohung gefunden worden ist mit dem islamistischen Terror. Und jetzt ist es eben wieder Russland. Aber insofern war klar, dass diese Prozesse, die im Zusammenhang der Corona-Krise nicht auf Dauer aufrechtzuerhalten waren.
Nun also Putin statt Covid. Schauen wir uns noch einmal Ihr Magazin 4 an. Was war Ihr Lieblingsstück, Ihr Lieblingsprojekt innerhalb der Ausgaben 2-Monats-Magazin 4, das sich bezieht auf die vierte Gewalt, also die Pressefreiheit?
Ja. Also das Lieblingsstück gibt es da nicht. Das Lieblingsstück war das Magazin ja an sich selber, weil ich, als ich das entdeckte und als sich auch die Möglichkeit eröffnete, dass ich dort einsteigen kann, fand ich diese Idee, nicht das 25. neue alternative Online-Magazin zu machen, sondern das zweite oder dritte, ich weiß nicht, wie viele gedruckte Magazine in der Zeit entstanden sind, das zweite oder dritte gedruckte Magazin. Und vor allen Dingen ein Magazin, das diesen Grundgedanken, dass Medien kritisch sein sollten gegenüber den gesellschaftlichen politischen Prozessen, dass das aufgreift, das ist eigentlich das Lieblingsstück, wenn ich danach gefragt werde. Mhm. Lieblingsstücke, was die Themen angeht oder Texte, da gab es einige gute Texte, es ist uns gelungen, einige gute Autoren zu gewinnen. Und wir hatten ja das immer so gemacht, dann, dass wir ein Schwerpunktthema haben, wo wir einen Teil der Beiträge um das Schwerpunktthema gruppieren, neben anderen Beiträgen. Das war anfangs natürlich die ganze Frage der Corona-Politik und der Proteste dagegen und der Versuch der Aufklärung dessen vom Virus bis hin zur Immunität und auch die Frage der Spritzen. Das hat uns sehr beschäftigt, aber dann haben uns auch andere gesellschaftliche Fragen beschäftigt. Zuletzt war es der Zustand der Gesellschaft, der uns beschäftigt hat. Und natürlich kam auch immer da der Krieg rein. Aber wie gesagt, das eine Lieblingsstück gibt's da nicht. Es gab gute Autoren, die sehr gute Beiträge geliefert haben.
Herr Gräser, Sie waren auch Elitesoldat in der DDR bei der Nationalen Volksarmee. Armee, die sozusagen keinen Fuß ins Ausland jemals gesetzt hat, in keinen Kriegseinsatz verwickelt wurde oder war.
Da muss ich Ihnen widersprechen, weil das ist eine, ich weiß nicht, also das stimmt nicht. Ich war kein Elitesoldat, ich war auch nicht in der Nationalen Volksarmee. Ich war Angehöriger des Wachregiments Felix Schaschinski, des Ministeriums für Staatssicherheit. Das war eine. Ui. Das haben viele für eine Eliteeinheit gehalten. War aber wahrscheinlich alles andere als eine Eliteeinheit, weil wir haben Regierungsgebäude bewacht und ich war wie die meisten, die dort ihren Wehrdienst gemacht haben. Wir waren normale Wehrdienstpflichtige. Das war das Besondere und der Unterschied zu den Wehrpflichtigen in der Nationalen Volksarmee war, dass wir das nur drei Jahre. Also da gab es drei Jahre Wehrpflicht und in der Nationalen Volksarmee war man nur anderthalb Jahre in Uniform.
Und dem Berliner Politiker André Holm, der sich ja einsetzte für die Linderung der Wohnungsnot in den vergangenen Jahren, wurde genau das offenbar auch von Konzern- und Medienkonzernkreisen daraus einen Strick gedreht im metaphorischen Sinne, um ihn metaphorisch abzuschießen, also ihn irgendwie wegzukriegen aus verantwortlichen politischen Positionen, dass er auch mal als wehrpflichtiger Mitglied dieser Einheit war. Ging Ihnen so, ist Ihnen das ähnlich ergangen?
Nein, das habe ich nie erlebt. Es ist auch ein horrender Unsinn, wenn 30 Jahre nach dem Untergang der DDR Menschen, die als junge Menschen, aus welchem Grund auch immer, ihren Wehrdienst bei dieser militärischen Einheit gemacht haben, wenn das 30 Jahre später diesen Menschen immer noch vorgeworfen wird und wenn das benutzt wird, eigentlich ganz andere Interessen, politische Interessen durchzusetzen. Bei André Holm ging es nicht darum, ihm seine Vergangenheit irgendwie anzurechnen oder ihm, sondern es ging darum, einen unbequemen, sachkundigen Politiker beiseite zu schieben, um wo man das genutzt hat. Und das ist aber ein ähnlicher Prozess wie bei Corona. Es ist manchmal erstaunlich, was alles benutzt wird und was dann auch von der Gesellschaft akzeptiert wird, um bestimmte politische Interessen durchzusetzen. Und das ist, also ich kann es nur so bezeichnen, wer heute noch irgendwem vorwirft, dass er in der DDR etwas gemacht hat, weil er das damals für richtig gehalten hat oder weil er einfach bei der Wahl, in welcher militärischen Einheit mache ich meinen Wehrdienst. Und ich kann nur sagen, das Leben als Wehrpflichtiger war... Es war schwierig, weil wenn man einen Wehrdienst von drei Jahren macht, ist es schwierig, wenn man die anderen sieht, die nur anderthalb Jahre Uniform tragen müssen. Das ist schwierig. Aber wenn man mittendrin ist und bis dahin, ich war in Berlin, ich konnte Berlin genießen als Ort der Kultur und des gesellschaftlichen Lebens und war in der Staatsoper und das konnte ein Soldat der NVA, der in Mecklenburg Sandmeer nichts mehr war, der konnte dort in die Dorfkneipe gehen und vielleicht mal in die Dorfdisco und ich konnte ins Theater gehen, ich konnte ins Kino gehen und so weiter und so fort. Wer das 30 Jahre, mehr als 30 Jahre später jungen Menschen, damals jungen Menschen, heute noch vorwirft, Entschuldigung, es ist horrender Schwachsinn.
Na sicher. Ist der Inlandsgeheimdienst der BRD, genannt Verfassungsschutz, schlimmer als die Stasi?
Wir kommen ein bisschen weg von der Rolle der Medien, muss ich mal feststellen, weil wir uns ja eigentlich darauf geeinigt hatten, dass wir über die Medien sprechen. Und solche Vergleiche von Institutionen aus politisch anders gearteten Staaten sind immer schwierig. Und der Unterschied zwischen dem Ministerium für Staatssicherheit und den Geheimdiensten der Bundesrepublik besteht ja schon darin, es gab in der DDR ein Ministerium, das mehrere Aufgaben hatte, von der Auslandsaufklärung, des Inlandsgeheimdienstes, auch der Inlandsüberwachung. Und heute habe ich Bundesnachrichtendienst für das Äußere, für den Verfassungsschutz, für die innere Kontrolle und Überwachung und den militärischen Abschirmdienst. Das ist zum Beispiel der eine faktische, formale Unterschied. Und das lässt sich schwierig vergleichen. Wenn man darüber reden würde, was das mit den Medien zu tun hatte, wäre eben die Frage zu stellen, welchen Einfluss Geheimdienste früher und auch heute auf Medien ausüben, ja, welche Einflüsse da ausgeübt werden und wie auch Journalisten benutzt werden, um Aufgaben durchzusetzen, die eigentlich die Geheimdienste haben. Das wäre mal eine interessante.
Wie werden Geheimdienste benutzt und welche Aufgaben werden da auch Journalisten gegeben von Seiten von Inlands- und Auslandsgeheimdiensten?
Da gibt es immer Kontakte, da gab es Kontakte in der alten Bundesrepublik, darüber gibt es Bücher von unter anderem von Udo Ulfkotte. Dann
zuletzt Hannes Hofbauer, Zensur, das gibt es auch
genau,
ein Kapitel dazu.
Genau, also diese Verbindung gibt es immer, weil natürlich Geheimdienste, soweit sie nach innen wirken, auch immer versuchen, Einfluss auf die Medien zu nehmen. Es gab in der Bundesrepublik dieses Modell des Vertrauensjournalisten. Jetzt kam raus, dass es das immer noch gibt, dass die Bundesregierung und auch die Organe dieses Staates auch wieder mit Journalisten zusammenarbeiten, sogenannte Vertrauensjournalisten. Aha. Das Modell gibt's immer und wird auch immer genutzt werden. Und sicher finden Sie immer Journalisten, die sich dafür benutzen lassen. Michael Mayen hat jüngst einen Beitrag geschrieben bei Rubicon über gekaufte Journalisten, wie der Staat Medienmenschen lockt mit Karrieren, mit Posten, mit auch Kontakten. Also wenn ich als Journalist exklusive Kontakte kriege, muss ich mich ja immer fragen, warum kriege ich den jetzt und was nutzt der mir? Oder werde ich dadurch benutzt und verzichte ich lieber auf den Kontakt? Das hat ja Michael Mayen ausführlich beschrieben in seinem neuesten Beitrag. Also das wird es immer geben und das wird es auch jetzt geben. Da habe ich keine Zweifel. Die Frage ist, wann finden wir es heraus, wer da welche Rolle gespielt hat? Das wird manchmal ein bisschen Zeit brauchen.
Kennen Sie einen sogenannten Vertrauensjournalisten,
nein,
also im Grunde einen V-Journalisten.
Nein, den kenne ich nicht.
Der BRD-Exekutive im,
nee, kenne ich nicht.
Im Medienkonzern.
Also, kenne ich nicht. Also ich nehme an, die Menschen, die Uwe Krüger damals bei seiner Analyse der außenpolitischen Netzwerke von Politik und Medien beschrieben hat, die Namen, die er da auch genannt hat, vielleicht gibt es da Beispiele, aber das weiß ich gar nicht. Also ich kenne auch keinen.
Könnte es sein, dass wenn etwa ein RBB-Journalist, also des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also am Abend einer Großdemonstration in Berlin mit also ganz eindeutig sehr großer Teilnehmerschaft dann von einem Zweit- oder Drittligastadion 20.000, also aus einer Zahl, die also ganz, wie jeder weiß, der an dem Tag, den wir den 1. August 2020 in Berlin war, um also eine also Faktoren größer sein muss, dann sagt, es seien 17.000, später 20.000 gewesen. Liegt da der Verdacht nahe, dass es sich um einen V-Journalisten handelt?
Nein, also daraus würde ich den Verdacht überhaupt nicht schließen. Ich würde daraus den Verdacht schließen, dass der Mann, wie es so schön heißt, eingenordet ist in die Sichten der etablierten Medien über die Chefredaktion, dass klar ist, so wie es jetzt auch bei der Friedensdemo letzten Samstag in Berlin war, dass die meisten Medien brav die Zahlen der Polizei wiedergeben werden. Die Organisatoren sagen, dass sie mehrfach überprüft haben, mehrfach haben das abschätzen lassen, dass es etwa 50.000 waren. Und zumindest selbst die Tagesschau immerhin davon berichtet hat, als erstes, die Organisatoren sagen 50.000, die Polizei geht von 13.000 aus. Aber die anderen Medien haben sonst alle nur diese 13.000 Zahl.
Das sprachen Sie jetzt an. Also
da brauche ich keinen Geheimdienst dafür.
Die große Demonstration, Alice Schwarzer, Herausgeberin, Gründerin des Magazins Emma, dann Sarah Wagenknecht, ehemals Partei Die Linke, kann man glaube ich sagen, und Oskar Lafontaine, General Erich Fahrt und laut Veranstalterangaben 50.000, wobei sozusagen zurückhaltend geschätzt an jenem 25. Februar 2023 und vermutlich noch weit mehr als diese 50.000, aber nicht um etliche Vielfache oder gar Zehnerpotenzen mehr. Eben jener Journalist, den wir auch gar nicht nennen müssen, macht da mal wieder 13.000 da aus. Gut, Polizeiangaben sind natürlich, also sind ja mal die defensivste Schätzung, die waren auch sehr, sehr merkwürdig und wurden verändert. Zum Beispiel, springen wir zurück, 1. August 2020, ist die erste Polizeimeldung noch vom frühen Nachmittag, also kurz nach 12 im Grunde, 800.000. Also insofern, da ist auch eine Menge Bewegung drin gewesen an diesen Tagen selbst. Gut, aber der Verdacht liegt nahe und Sie sagen, durch spätere Durchsicht von Archiven und Akten, ähnlich dann wie bei der Staatssicherheit in Ost-Berlin nach dem Ende der DDR, würden wir dann schon rausfinden, wer also direkt sozusagen eingesteuert ist oder direkt, unmittelbar, nicht sozusagen mittelbar über Umwege und sozusagen Kontaktnetzwerke, und so machen wir es eben. Manufacturing Consents, also sozusagen die Herstellung einer allgemeinen Weltsicht, und so wir hier zusammen machen das so, und der Journalist muss da irgendwie auch mit, sondern durch quasi direkte Anweisung, Anwerbung und auch Bestechung, wie es bei der Nachrichtenillustrierten, bei der genannten, ja ganz offensichtlich geschehen ist.
Ich denke, dass die Historiker der nächsten Jahre, der nächsten Jahrzehnte sich damit auseinandersetzen werden und eventuell auch Akten finden werden, die zeigen, wer da welche Aufgabe hatte. Soweit Akten dazu zu finden sind, klar wird sein, dass ein Zugang zu den Akten wie zu den Akten der DDR, egal welcher Behörde, so nicht möglich sein wird. Also ein weiter existierendes gesellschaftliches System wird seine Akten nie so freigeben wie ein untergegangenes System, dessen Akten dann einfach praktisch zur freien Verfügung stehen. Aber auch da sind ja nicht alle Akten frei verfügbar, wenn es um Verbindungen in die alte Bundesrepublik geht und so weiter und so fort. Auch da werden wir sehen, das ist alles, wäre jetzt Spekulation darüber zu reden, ob sich das herausfinden lässt, ob das herausgefunden wird. Wie gesagt, ich würde mich nicht wundern, wenn das herauskommt, weil es würde mich überraschen, wenn es solche Verbindung nicht gibt, weil noch jedes gesellschaftliche System, jedes Machtsystem arbeitet mit solchen Mitteln, egal welche Fahne da auf den Regierungsgebäuden weht, egal ob es sich freiheitlich-demokratische Grundordnung oder Sozialismus in den Farben der DDR oder Drittes Reich oder sowas nennt, noch jede, immer wenn es um Macht geht, wird zu solchen Mitteln gegriffen. Und insofern wäre ich nicht überrascht, wenn das tatsächlich rauskommt. Aber heute, zu dem heutigen Zeitpunkt, weiß ich sowas nicht. Ich habe keine Beweise dafür.
Ärzte, die den Gleichschaltungsimpetus des RKI nicht mitgemacht haben, Anwälte, Anwältinnen, die sich also nicht nur als Vollstreckungsorgan begreifen, sondern noch andere Aufgaben und Aufträge für die Leute damit verbinden, wie auch eine große Anzahl an echten Journalisten haben Deutschland verlassen seit März 2020. Warum sind Sie, Herr Gräser, nach wie vor in der BRD und arbeiten weiter?
Es können nicht alle gehen. Und auch zu schlimmeren Zeiten sind nicht alle weggegangen und haben versucht, das, was an notwendigen Gegenarbeit, an notwendigen Widerstand zu leisten ist, auch quasi von innen heraus zu leisten. Und dann ist es auch immer die individuelle Entscheidung eines jeden. Hält er den Druck aus oder sucht er den Weg eben in der Auswanderung, im Exil, um Neues zu entwickeln, nicht nur jetzt einfach, um sich dem Druck zu entziehen, den er da erlebt, den wir alle erlebt haben, sondern um Neues zu entwickeln. Also es ist ja auch die Frage, wo kann ich Neues entwickeln? Und wenn ich feststelle, dass ich in dem Land, in der Gesellschaft, in der ich bisher gelebt habe, groß geworden bin, kann ich Neues gar nicht entwickeln. Es gibt die Freiräume nicht. Und es gibt ja verschiedenste Beispiele, auch schon vor der Corona-Krise, dass Menschen, die tatsächlich versuchen, andere Lebensmodelle zu leben, dass die mit allen möglichen Mitteln behindert werden. Und dann werden Formalien herangezogen, bis hin, wenn einer sich selbst versorgen will, dass er sich gar nicht selbst versorgen darf und. Da gibt es ja verschiedenste Beispiele. Das ist ja auch alles vom Prinzip her nicht neu. Es zeigt sich bloß jetzt relativ krass. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich habe diese Entscheidung bisher so nicht getroffen, aus persönlichen, aus familiären Gründen. Und solange es möglich ist, als Journalist, der einen kritischen Anspruch hat, auch zu arbeiten, werde ich das auch innerhalb dieses Landes, Bundesrepublik Deutschland, tun. Genau.
Dass so wieder so viele Deutsche ihr Land verlassen, zeigt aber auch, dass es andernorts offenbar besser zugeht oder freier, oder man sich zumindest freier äußern kann oder seine Arbeit einfach von dort aus als Exilant fortsetzen kann. In welchen Ländern war es jetzt unter der Corona und vielleicht auch jetzt gegenwärtig unter dem Kriegsregime besser als in der BRD?
Das weiß ich nicht. Ich habe das nicht überprüft.
Das wäre eine lange Liste.
Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich habe manchmal, also was jetzt so die grundsätzliche Form des Anders, also der anderen Möglichkeiten, da habe ich manchmal so meine Zweifel, ob es am Ende wirklich anders ist. Boris Reitschuster hat jetzt erzählt, dass, ich glaube, die italienische Polizei versucht hat, irgendwelche Fahndungsbefehle nach ihm durchzusetzen. Ich habe mir das nicht genau durchgelesen, aber es gibt Beispiele, wo auch Menschen, die in andere Länder gegangen sind, dass der Arm der bundesdeutschen Behörden relativ weit reicht.
Boris Reitschuster, erklären wir noch mal kurz, ab Mitte 2020 mit seiner Seite reitschuster.de, also einer, der an der Aufklärungsfront, der auch noch reinging in die Bundespressekonferenz, wie zuvor auch, und dann eben die kritischen Fragen auch mal stellte, mal als letzter drangenommen wurde, wenn überhaupt, und dafür schließlich also verleumdet, verfolgt, ausgeschlossen und jetzt offenbar auch noch im Ausland, dort nachgestellt wird und versucht wird, von Berlin aus, von also übrigens handelnden Personen im Apparat, also Staatsanwälten, die politisch besetzt sind, Regierungsmitgliedern, Staatssekretären etc., da offenbar ein Interesse besteht, diesen Journalisten irgendwie wegzukriegen, ihn weiter unter Druck zu setzen oder Schlimmeres. Doch immerhin muss man feststellen, also ganz eindeutig gab es skandinavische Länder, in denen also von Beginn an auch Kritik möglich war und die Journalisten nicht aus ihren Büros rauskartätscht wurden oder verleumdet wurden oder ähnliches, bis hin dazu, dass es auf institutioneller Ebene weitaus milder zuging und durchaus auch etliche weitere Länder auf der ganzen Welt, in Osteuropa, in Südeuropa, auf dem afrikanischen Kontinent ohnehin, da fand das Corona-Regime praktisch nicht statt. Ebenso Lateinamerika, da also Bolivien, da sagt ein ehemaliger Präsident auch direkt im Grunde aus heutiger Sicht, muss man sagen, die Wahrheit darüber, was da ablief und natürlich in Asien auch. Also Australien, China und die BRD haben eine traurige Führerschaft der Repression in den Jahren 2020, 2021 und dann bis auch noch ein Teil 2022 hinein. Bis dann am 1. März 2023 dann die letzte Corona-Maßnahme fiel, weil es offenbar, ist das richtig, nicht durchsetzbar war.
Dass die Bundesrepublik führend war in der Reihe der Staaten mit repressiven Maßnahmen, das ist mir bekannt. Es gibt auch diese Liste, wo irgendwie die Bundesrepublik Deutschland nach irgendeinem kleinen Staat an zweiter Stelle steht. Das ist ja das eine, aber trotzdem ist ja auch, wenn ich auf die Medien schaue, in anderen Ländern haben die Journalisten genauso dieses herrschende Narrativ, diese Angstmache vor dem Virus mitgemacht. Es hatte sicher andere Folgen, aber ich erinnere mich an den Fall des Chefredakteurs einer dänischen Zeitung, der war es 22, ich glaube es war erst 22, für Aufsehen sorgte, indem er sagte, wir müssen uns eigentlich bei unseren Lesern entschuldigen, ja, weil wir unsere Rolle als kritisches Medium nicht wahrgenommen haben, weil wir einfach das übernommen haben, was die, ja, nicht nur die Regierung, sondern die Experten, die Experten, die dann plötzlich als die Wahrheitsbringer angesehen worden sind, wie es hier Christian Drosten zum Beispiel war, und jeder andere wurde praktisch niedergeredet. Dass Journalisten überall freiwillig mitgemacht haben oder weil sie eben auch in anderen Ländern zum Teil des Machtsystems gehören.
Oder weil die Direktive aus Washington kam.
Das weiß ich nicht. Also ich weiß es nicht, ob da eine Direktive kam. Ich denke, dass es auch keine Direktive brauchte, weil die Prozesse, ähnlich wie es eben, wie ich schon sagte, Uwe Krüger im außenpolitischen Bereich gezeigt hat, die Prozesse, die da seit Jahren eigentlich stattfinden, die Vernetzung, die da seit Jahren stattfinden, die brauchen keine Direktive. Bestimmte Dinge werden nicht in Direktiven umgesetzt, sondern die werden in Gesprächen weitergegeben und setzen darauf, dass die Beteiligten an solchen Netzwerken, an solchen Gesprächen so ein Grundeinverständnis haben, was, wenn es um diese gemeinsamen Interessen geht. Und deshalb funktioniert das und man gibt sich da Impulse gegenseitig, aber es gibt keine Direktive.
Und da muss dann gar kein Mafia-Pater mehr kommen und sagen, mein Freund, bleiben Sie gesund. Sondern das läuft so subkutan mit, wenn du hier Karriere machen willst, dann ist das Einverständnis vorausgesetzt. Und wir beobachten das eine Weile, dann gibt es dann eine ganz klare Bahnung da lang. Und wenn das einmal irgendwie nur komisch riecht, dann wird es aber schon schwieriger. Und das wird sozusagen nicht militärisch disziplinarisch durchgeführt, dann wird dann rangestrichen, da weiß man immerhin, woran man ist, sondern das wird sortiert und gibt es dann auch Listen, Positivliste, Negativliste, Förderungsliste, Stipendien etc.
Solche Mechanismen gibt es immer.
Wer führt die? Ist das das, was etwa die Sendung Die Anstalt schon im Jahr 2012, meine ich, vorführte? Also an transatlantische Mediennetzwerke, Rüstungslobbyisten, Pharmalobbyisten etc. Und da sind sie dann alle drin. Also vom Zeitherausgeber Josef Joffe bis zur Nachfolgerin der Tagesthemenmoderation.
Ne, das ist ja genau das, was eben Uwe Krüger und die Anstalt hatte das auch übernommen, als der Uwe Krüger das Buch veröffentlicht hatte und hatte das ja mal dargestellt an im Zusammenhang mit den transatlantischen Netzwerken, dass es solche Netzwerke auch im Fall der Pharmalobby gibt, der Pharmaindustrie, die zum Teil größere Umsätze und Gewinne macht seit einigen Jahren als die Rüstungsindustrie, dass es das gibt, ist also aus meinem Verständnis der Prozesse, aus meiner Kenntnis der Prozesse eigentlich logisch. Die Kunst besteht dann manchmal darin, das hervorzuholen, das aufzuzeigen, das nachweisen zu können, so wie es Uwe Krüger gemacht hat, an handelnden Personen. Die Mühe hat sich bisher, soweit meiner Kenntnis ist, noch keiner gemacht im Zusammenhang mit der Pharma-Lobby und den Verflechtungen mit dem Medienkonzern und so weiter und so fort. Das gibt es natürlich. Und natürlich gibt es da auch immer Listen, wer zitiert werden darf, wer nicht zitiert werden darf und so weiter. Aber das ist nichts Neues. Das Neue ist diese Massivität in der Corona-Krise. Und da ist nicht nur die Frage, wer hat das vorgegeben, sondern warum haben so viele mitgemacht? Die Frage müssen wir uns stellen. Dass es irgendjemand versucht zu steuern, dass irgendjemand versucht, seine Interessen durchzusetzen, in dem konkreten Fall die Pharmaindustrie, im konkreten Fall des Kriegsgeschehens, das wir jetzt erleben in Europa. Es gibt schon lange Kriege und wir müssen aufpassen, dass wir die anderen Kriege nicht vergessen. Wer setzt das durch? Dass es da Leute gibt, die ihre Interessen durchsetzen, das ist immer so. Und die Frage ist, warum machen so viele mit? Und auch in der Corona-Krise dürfen wir nicht nur immer danach gucken, wer hat da etwas durchgedrückt, von der Politik her, von der Pharmaindustrie her, von der sogenannten Wissenschaft her, sondern warum haben so viele Menschen mitgemacht? Warum haben die Mechanismen funktioniert? Warum haben nicht mehr Menschen gegengesteuert, gegengehalten, auch in den Medien, sodass das entstanden ist, wovon wir alle lange Zeit geredet haben, aber was aus meiner Sicht nie erreicht worden ist, die kritische Masse. Warum hat das nicht funktioniert? Warum ist der Widerstand nicht groß genug gewesen, um das eher zu verhindern, um zu erreichen, was in anderen Ländern passiert ist, dass die Maßnahmen da eher zurückgenommen werden als jetzt hier in der Bundesrepublik. Erst im April 2023 sollen die letzten Maßnahmen wie die Maskenpflicht in den Arztpraxen fallen. Ich bin da noch ein bisschen gespannt, ob sie sich nicht doch noch was einfallen lassen.
Wie viele müssten denn kommen? Denn das hört man natürlich immer wieder, müssen anschlussfähiger sein, es müssten mehr sein, es müsste mehr sein, es müsste mehr stattfinden. Also die neue deutsche Demokratiebewegung seit 28. März 2020 ist mittlerweile ohne jeden Zweifel die langanhaltendste, zahlreichste, was die Teilnehmerzahlen angeht, und sozusagen die täglichste Erhebung aus dem Volk, die es jemals in den Jahrhunderten der deutschen Geschichte gegeben hat. Wie viele Millionen Menschen müssen denn nach Berlin kommen, damit man dann sagt, so, jetzt ist es aber anschlussfähig genug? Denn über 1 Million waren ja schon da.
Ich weiß nicht, ob die Demokratiebewegung, wie Sie es nennen, so groß ist, wie Sie es beschreiben. Ich habe meine Zweifel. Die Demo ist immer das eine.
Und na, die auch Anzahl, jetzt, auch, wenn Sie auch Woche jetzt für Woche den Kalender der Demokratiebewegung angucken, die Termine, das ist also, und das drei Jahre lang sehen, also das, und das dann vergleichen, da gibt's ja Zahlen. Gut, das können wir über die 20er Jahre noch reden, aber über die Jahrzehnte der BRD auf jeden Fall. Also, und ich meine sogar die Demonstration, nehmen wir Leipzig 1989, Ost-Berlin aus unserer Sicht 89, das waren aber Zehntausende und womöglich über 100.000. Aber das hat ja nun die Demokratiebewegung jetzt also quasi in Regelmäßigkeit seit März, April 2020 zu Wege gebracht. Und das auch noch regional ausdisseliert im gesamten Land. Also ich glaube, das gab es noch. Also führen Sie es mir vor, aber das, also da bin ich jetzt sozusagen, bis auf Weiteres sind gar nicht mehr diskussionsbereit. Das müssten Sie mir sozusagen, das müssten Sie widerlegen, weil der Beweis ist angetreten und sichtbar in jeder Hinsicht. Also was Daten angeht, was Fotos angeht, was Videos angeht, etc. Und da kann man noch drüber streiten, waren es jetzt 200.000 oder 2 Millionen? Und dann muss man da irgendwie das kann man ermitteln. Aber sozusagen, dass das eine gigantische Erhebung ist, die ist so, also sagen wir mal, zumindest seit 1949 in keinem der beiden deutschen Teilstaaten gab und auch in der Gesamt-BRD nicht. Das ist nicht mehr.
Wie viele müssen kommen? Also ich mache das jetzt nicht an irgendwelchen Zahlen fest, weil ich die Zahlen, die eine wie die andere Seite sagt, nicht überprüfen kann. Ich habe sie nicht überprüft. Ich stütze mich da auf keine Zahlen. Das ist auch nicht das, was mich beschäftigt, sondern das, was ich konkret erlebt habe, auch durch eigenes Dabeisein, ist, es gab nicht die eine Demokratiebewegung und die Menschen waren aus verschiedenen Gründen auf den Straßen. Die Menschen haben sich aus verschiedenen Gründen zu verschiedenen Zeitpunkten auch in diesen 3 Jahren daran beteiligt.
Sicher, es manche, gab keinen manche, Bundesverband, manche, sondern manche, verschiedene
manche
Entitäten.
Haben sich durchgängig, manche haben sich durchgängig beteiligt, manche sind nur punktuell. Manche hat nur die Impfpflicht gestört, manche hat überhaupt gestört, dass ihnen da jemand vorschreibt. Es gab unterschiedliche Motivlagen.
Und wie 89 auch.
Und es gab unterschiedliche Aktivitäten und so weiter und so fort.
Exakt.
Und ich, das ist meine persönliche Sicht, sehe da nicht die eine Demokratiebewegung. Und natürlich kann man alle Zahlen zusammenrechnen von allen Demos. Ich finde, wenn in einer Stadt wie Berlin dadurch, dass dann aus allen möglichen Gegenden der Republik Menschen zusammenkommen und lass es 1 Million Menschen gewesen sein, dann ist es aber für eine Hauptstadt immer noch, also diese dauerhafte Bewegung war in Berlin zum Beispiel nie stark. Die Demonstrationen, die Montagsspaziergänge in Berlin, wenn ich das nehme in Bezug auf die Gesamtbevölkerung von Berlin, war die sehr gering und die hat keine Rolle gespielt. Wenn ich dann eine Zahl aus meiner Heimatstadt Gotha, aus der ich stamme, nehme, wo das mehrere Tausend waren, wenn ich das ins Verhältnis setze der Gesamtbevölkerung, war der Anteil der Demonstrierenden an der Gesamtbevölkerung schon größer als in Berlin. Ja. Es war auch sehr unterschiedlich und gleichzeitig war es eben nicht die eine Bewegung. Wie gesagt, es gab verschiedene Motive. Die einen wollten nicht geimpft werden oder gespritzt werden. Die anderen wollten keine Maske tragen. Die anderen wollten überhaupt nicht vorgeschrieben. Es war sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und die Zahl aber derjenigen, die das mitgemacht haben, aus verschiedenen Motiven heraus, aus Einverständnis, aus Angst oder eben, weil sie diesen Druck nicht widerstehen konnten, weil sie Angst hatten, ihre Arbeit zu verlieren, die Zahl derjenigen, die das mitgemacht haben, was wir kritisieren, die ist größer, deutlich größer als die Bewegung derjenigen, die dagegen protestiert haben.
Sicherlich eine demokratische Erhebung, auch die Demokratiebewegung seither, ist keine Partei, kein Bundesverband. Und das war ja von Beginn an auch sozusagen Strategie, denn sozusagen solche zentral organisierten Dinge sind ja sozusagen auch dann zentral zerstörbar, angreifbar bis hin zu zerstörbar mit Zentralfiguren, wie zum Beispiel dann ja auch Querdenken. Und das ist ja sozusagen als Skandal im Grunde einer der größten Skandale der BRD-Geschichte überhaupt. Also dass Michael Ballweg dann Ende Juni 2022 inhaftiert wurde, ausgerechnet in Stammheim. Letztlich für die Organisation dieser riesigen Demonstrationen dann ab Sommer 2020. Unsicher, die Ziele waren 89 auch divers und 1830, 1848, 1919.
Nein, die Ziele waren 89 nicht divers. Die Ziele, das gab ein Ziel 1989.
Es gab Reformsozialisten.
Nein, es gab ein Ziel 1989, weg mit der SED. Ich war ja dabei. Ich habe das ja miterlebt.
Mit Corona-Regime.
Ich war ja dabei. Ich habe das ja mitgemacht.
Da können wir uns jetzt lange drüber streiten. Ich sehe, Sie wollen das irgendwie, Sie wollen sozusagen da irgendwie diese vielgestaltige, weil immerhin sind die Leute, und das ist ja auch vorhanden, das ist nicht sozusagen ein monolithischer Block, es ist kein sozusagen, was ja schon auch in einer einzigen Partei nicht auffindbar ist, also das muss man den Regenbogenparteien ja immerhin zugute halten, dass es irgendwie innerhalb immer schmaler werdender Korridore und durchaus Diskussionen dann gibt, also sicher, die Demokratiebewegung seit 2020 ist keine Partei, sie ist aber riesengroß. Sie sagen, wie viele müssten denn kommen? Sie sagen, es sei nicht genug gewesen. Das war jetzt der Ausgangspunkt dieser Zwischendiskussion.
Nein, ich sage
wie viele
nicht,
müssen, aber es ist wirklich demokratierelevant. Wie viele müssen denn kommen?
Nein, ich lasse mich jetzt hier nicht auf Zahlenrechnereien ein. Ich sage, die Zahl derjenigen, die das mitgemacht haben, was da der Gesellschaft aufoktroyiert worden ist, die war größer als die Zahl derer. Und wenn ich es ins Verhältnis nehme, sonst hätte das so nicht funktioniert. Wenn die Politik gemerkt hätte, durch einen tatsächlich massiven gesellschaftlichen Widerstand, nicht nur in Form von Demonstrationen, sondern indem Leute einfach Lehrer, Ärzte, Pflegekräfte, Busfahrer sagen, ich mache das nicht mit, weil ich das für Unsinn halte, weil ich erkenne, hier werden die Leute missbraucht und auch belogen und betrogen. Das muss nicht in irgendwelchen öffentlichen Formen stattfinden. Wenn das passiert wäre, dann hätte die Politik das gar nicht durchsetzen können. Ich habe immer gesagt, die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, wenn die ganzen Menschen da in die S-Bahn eingestiegen wären ohne Maske und sich dem Mist einfach verweigert hätten, die wären ja gar nicht hinterhergekommen mit dem Kontrollieren und mit dem Strafe verteilen und so weiter und so fort. Und wie ich vorhin schon mal sagte, die einrichtungsbezogene Impfpflicht zeigt es. wenn die Zahl derjenigen, die sich verweigern, ohne dass sie auf die Straße gehen oder ohne dass sie eine Resolution unterschreiben, sagen, ich mache das nicht mit, aus welchem Grund auch immer, reagiert die Politik? Und das ist für mich die Frage, warum hat die Mehrheit der Bevölkerung das mitgemacht und hat der Politik und der mit der Politik verbundenen Medien und den mit der Politik verbundenen Wissenschaftlern ermöglicht, das so lange durchzuziehen? Das beschäftigt mich.
Waren das die Medien? Und bleiben wir durchaus noch, wenn Sie gestatten, noch mal bei Zahlen. Welche Auflage hätte Ihr Magazin 4, das ja durchaus auch angetreten ist gegen andere Magazine, nehmen wir Spiegel, Stern, Fokus, Geo, Epoche etc., die alle die Corona-Lüge mitgetragen haben. Ihr Magazin nicht. Wie hoch hätte die Auflage in Zahlen sein müssen, um das Narrativ in dieser Zeit am Bahnhofskiosk oder sozusagen in der Auslage, in den Pressespiegeln sein müssen?
Nein, auch da lasse ich mich nicht auf Zahlenspiele ein. Die 4 waren oder ist nur eine Stimme unter anderen. Und wenn, dann hätte der Großteil der Journalisten, der Großteil der Medien seine Linie ändern müssen. Nicht das eine Magazin, nicht das eine Medium. Sicher spielt immer noch eine Rolle, wenn der Spiegel kippt zum Beispiel. Also die Schweinegrippe 2009, 2010 ist ein Beispiel, wo Medien wie der Spiegel kippten und plötzlich anders berichteten, ja, und dadurch die veröffentlichte Meinung und die medial beeinflusste Meinung, gesellschaftliche Meinung auch mit verändert haben. Solche Beispiele gibt's schon, aber das schafft nicht, und schon gar nicht ein neu gegründetes Medium, das schafft nicht das eine Medium, sondern das funktioniert nur, wenn mehrere Medien, wenn mehrere Journalisten das gewissermaßen gemeinsam machen, ohne dass sie es gemeinsam machen. Sie müssen sich nicht absprechen, sondern weil sie sich einfach daran erinnern, was ihre Aufgabe als Journalisten, als Medien ist. Und wenn sie eben nicht mehr dem folgen, was ein Politiker, wer auch immer das ist, egal welcher Partei, was ein Wissenschaftler, egal welchen Titel er trägt, oder was ein Pharmakonzern ihnen erzählt, darum geht's und nicht das eine Medium. Und da ist auch die Frage wäre nur interessant, was hätte die 4 erreichen müssen, sie ist ja in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Welche Auflage hätten wir erreichen müssen, um wirtschaftlich stabil sein zu können? Das wäre eine interessante Frage, aber nicht die 4 wäre nicht in der Lage gewesen, die gesellschaftliche Meinung, die medial beeinflusste Meinung zu kippen. Das ist
als absoluter Top-Profi im Wortjournalismus seit 30 Jahren gehen wir doch noch mal, wenn Sie gestatten, ein paar Titel durch. Was wünschen Sie in einem Satz? Kann durchaus zugespitzt sein, den folgenden Publikationen. Fangen wir an mit der Tageszeitung Junge Welt. Was müssen die anders machen? Was wünschen Sie den Leuten, die dort arbeiten, dem Betrieb insgesamt?
Ich glaube, auch das funktioniert nicht mit der einen Antwort, weil solche Medien lassen sich vielleicht mit einem Etikett versehen, aber damit wird man dem Charakter eines solchen Mediums nicht gerecht. Und so würde auch meine eine Antwort nicht dem gerecht, weil die Medienlandschaft...
Seien Sie mal ungerecht.
Nein. Also möchte ich nicht. Ich möchte nicht meinen Kollegen gegenüber ungerecht sein, weil ich weiß, dass die theoretischen Anforderungen an die Arbeit eines Journalisten irgendwelchen hehren Idealen entsprechen sollten. Aber ich weiß, in der Realität ist es so nicht umzusetzen.
Und ja, aber ich will mal die Wahrheit zu versuchen, Pravda, ja? Die Wahrheit.
Ja, aber dann ist auch wieder die Frage, da ließe sich wieder trefflich diskutieren, was ist die Wahrheit?
Das lässt sich dann diskutieren, genau.
Ja, aber da werden wir feststellen, es wird nicht einen Punkt geben, an dem sich wir zwei uns treffen, das ist die Wahrheit. Oder wenn man noch mehr dazu nimmt, wenn jetzt Michael Main mit am Tisch säße, wir würden nicht auf einen Nenner kommen, was die Wahrheit ist, weil die Wahrheit wird es nicht geben.
Wir würden zur Erkenntnis kommen, dieser Tisch hat 4 Beine und würden uns auf die Wahrheit einigen
können. Das ist eine Tatsache, weil er eben tatsächlich 4 Beine hat. Also das weiß ich jetzt gar nicht bei dem konkreten Tisch, ich habe gerade meine Zweifel. Aber egal. In der Regel hat ein Tisch 4 Beine, aber es geht ja um was anderes. Es geht ja bei Medien nicht darum, einen Tisch zu produzieren, sondern Gesellschaft zu informieren.
Ja, das ist etwas anderes. Kann man schon.
Das ist etwas anderes.
Ja, aber sozusagen 1 und 1 zusammenzählen wäre schon möglich.
Aber da wiederhole ich mich, das ist nicht Aufgabe des einen Mediums, sondern das ist Aufgabe eben der Medien und der Journalisten, die Dinge, wie sie sind, wahrhaftig zu berichten, entsprechend der Tatsachen, der Fakten und nicht, nehmen wir die Beispiele mit den Demonstrationen, nicht eben eine Zahl zu verbreiten, die politisch motiviert ist und natürlich die Polizei, wenn sie jetzt beim Beispiel letzter Friedensdemo in Berlin sagt 13.000, dann ist das politisch motiviert, weil wenn man sich die Auflagen der Polizei an die Demo, was alles nicht gesagt werden darf, was alles nicht gezeigt werden durfte, ist klar, dass auch die Zahl politisch motiviert ist. Und natürlich ist die Polizei setzt auch nur um, was die Politik in Gestalt der Innensenatorin ihr vorgibt und so weiter und so fort. Die Prozesse sind ja alle klar. Und da ist es Aufgabe der Journalisten zu gucken, entweder selber zu überprüfen oder eben auch beide Seiten zu bringen, Organisatoren wie Polizeibehörde und so weiter und so fort. Das ist, und das hat nichts mit dem einzelnen Medium zu tun. Das ist eine Grundaufgabe des Journalismus, des Mediums, die Leute tatsachengerecht zu informieren. Alles andere ist dann Sache der Meinung und jedes Medium folgt der Linie des Herausgebers oder des herausgebenden Kollektivs. Das ist ja auch verschieden. Junge Welt wird von einer Genossenschaft herausgegeben. Andere Medien sind im Besitz von Konzernen oder von Familien. Das ist ja unterschiedlich. Aber der Herausgeber und der Besitzer bestimmt immer die Linie. Und da kommen wir in den Meinungsbereich. Und da ist das eine Medium so, das andere ist so und das nächste ist so. Das macht aber auch die Vielfalt von Medien aus. Und das ist ja das Gute daran, dass ich, wenn ich mich informieren will, wenn ich mir ein Bild machen will, nicht nur von einem Ereignis, von gesellschaftlichen Ereignissen insgesamt, habe ich immer eine größere Auswahl und muss mich nicht auf die eine Stimme verlassen, egal ob das Junge Welt ist, ob das Die Welt ist, ob das Zeit ist, ob das Taz ist, ob das Le Monde Diplomatique ist. Ich muss mich nicht auf eine Quelle verlassen. Das ist das Schöne in diesen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten, dass es noch immer so ist, es gibt mehrere Quellen. Und wie gesagt, die Aufgabe, wahrhaftig zu berichten und vielfältig zu berichten und auch plural zu berichten, das ist Aufgabe der Medien insgesamt.
Herr Gräser, gehen wir mal vom Tisch zum Elefanten. Also wir zwei kommen zu einer Pressekonferenz, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Pressepublikationen und nehmen wahr, aha, hier steht ein Elefant im Raum. Und zählen nach, ich komme auf vier Beine, Sie kommen, zählen vielleicht noch den Rüssel mit oder wir diskutieren. Als was? Also ein Tisch ist es jedenfalls nicht, es ist ein Elefant. Und nun zählen wir nach und versuchen sozusagen das Phänomen, das uns da entgegentritt, zu beschreiben. Dann sagen einige Kollegen, also von Bunte über Bild am Sonntag und der Spiegel und Taz und etc., auch die Welt zu Beginn, da ist gar kein Elefant. Und dann sind wir bei Pirandello, sozusagen die Verrückten, die um diesen Stuhl herum, in dem Fall den Tisch in unserer Metapher jetzt der Elefant stehen und sagen, also Moment mal, aber wie könnte denn, ich kann ihn ja sogar anfassen, der hat vier Beine, Ohren, das ist erst grau, ist riesengroß, offenbar eine Tonne schwer, also Boden knirscht schon, der ist da.
Also ich würde Ihnen da gar nicht widersprechen, ich würde auch sagen, das ist ein Elefant mit vier Beinen, die Frage, warum dann die anderen Kollegen das anders sehen, warum die das nicht sehen wollen, was da im Raum steht. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir schon hatten. Da ist die Frage nach den Motivationen, warum sie das nicht sehen wollen, nicht sehen können, wer ihnen eventuell gesagt hat, sie dürfen den nicht sehen oder wenn sie ihn gesehen haben, sie dürfen nicht schreiben, dass sie ihn gesehen haben. Da kommen wir dann wieder zu den ganzen Punkten, warum Medien heute so funktionieren, wie sie funktionieren. Und das hat verschiedene Ursachen. Das hat politische Ursachen, das hat gesellschaftliche Ursachen, das hat medieninterne Ursachen. Michael Main, der ja auch sich mehrfach dazu geäußert hat, hat er diese Beeinflussung, diese Entwicklung, die wir da kritisch sehen, beschrieben. Also dafür gibt es verschiedene Ursachen und das ist genau der Punkt, da denke ich, sind wir uns einig, dass wir das kritisieren, dass Medien eben nicht sagen, da ist ein Elefant im Raum, sondern aus verschiedenen Motiven, aus verschiedenen Gründen heraus sagen, da ist keiner oder da war keiner oder sie wissen gar nicht, wer das behauptet. Das ist das, was wir kritisieren, gemeinsam an dem Zustand der Medien heute. Und wie gesagt, dieser Zustand ist aber leider nicht erst heute, sondern er zeigt sich in der Corona-Krise und auch jetzt in der Kriegsphase, in der Zeit des Krieges in der Ukraine, besonders massiv.
Nun fordern Millionen von Menschen in der BRD Frieden mit Russland und im Grunde auch den Austritt aus der NATO. Und das Adieu an englische und amerikanische Truppen, die sich hier seit Jahrzehnten und Aberjahrzehnten aufhalten. Und wird das denn jetzt besser und korrekter berichtet, als die Demokratie- und Friedensbewegung zuvor berichtet worden war in den Mainstream, sogenannten Light-Medien?
Natürlich wird das nicht besser oder korrekter berichtet, weil sich ja die Grundkoordinaten des Mediensystems nicht verändert haben. Also insofern ist es traurig, dass es nicht korrekt berichtet wird, aber es ist nicht überraschend, dass auch hier wieder die gleichen Mechanismen wie schon vorher wirken.
Da wir nun nicht an Covid gestorben sind, war das ein einziges Kriegsvorbereitungs-, also diese Lüge und die darauf aufgebauten Maßnahmen ein einziges Kriegsvorbereitungsregime?
Das weiß ich nicht. Das ist möglich. Es gibt einige Autoren, die sich damit beschäftigt haben, die diese Schlussfolgerungen ziehen. Das weiß ich aber nicht. Das ist möglich. Also das ist möglich. Sicher wird auch in einer modernen Gesellschaft im 21. Jahrhundert nur wenig dem Zufall überlassen. Aber ich weiß es nicht.
Herr Gräser, vielen Dank. Das war eine weitere Folge von Apolut im Gespräch mit dem Diplom-Journalisten und ja, seit 30 Jahren Wortjournalisten Thilo Gräser.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.